Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
So, wir sind auf der K5 in Berlin und ich spreche hier mit Alexander Graf, Geschäftsführer von Spryker Systems und auch bekannt unter Supergraf. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Und du hast gerade einen wunderbaren Vortrag gehalten über die wichtigsten Trends und die wichtigsten Punkte. Und ich saß hier und habe mit anderen Leuten Podcast-Interviews geführt.
Okay.
Was habe ich alles verpasst?
Na, es waren ja die K5-Thesen. Da haben ja 6 Experten jeweils 3 Thesen vorgestellt. Und meine 3 Thesen waren, dass es heutzutage besser ist, Produkte, sozusagen heute Daten zu besitzen, ist attraktiver als Produkte zu besitzen. Ja, weil derjenige, der den Zugang zum Kunden hat, in der Regel ein datengetriebenes Geschäftsmodell hat und die Produkte sind ubiquitär, die kriege ich überall her, die Preise sind zu niedrig. Zweite These war, dass die Online-Shops mittlerweile die Dieselmotoren des E-Commerce geworden sind, also ausoptimiert und nicht mehr wirklich zukunftsfähig. Die Zukunft ist der neue Treibstoff Demand-Gen. Also Demand-Gen bedeutet, ich muss auf anderen Plattformen dafür sorgen, dass der Kunde sich für mich interessiert. Und die E-Commerce-Welt kommt aus einer Welt, bei der sie eigentlich immer Geld einsetzen konnte in Kanälen, wo die Kunden schon sind. So, und jetzt muss man aber bei Insta, TikTok, YouTube und Co. komplett andere Werkzeuge anwenden und da der Kunde will gar nicht mehr in diesen langweiligen Online-Shop-Funnel. Ne? Sozusagen, der wird am Ende über einen AI-Agent kaufen. Und die dritte These ist, dass sozusagen AI wahrscheinlich eher eine Chance ist für die allerbesten Händler, ein Risiko für die Mittelguten und das Ende für die Schlechten. Also dass das ganze Aussieben zwischen den Händlern stationär und online doch mal beschleunigt und mehr Wertschöpfung Richtung Plattform geht, nämlich zu den Plattformen, die diese AI-Technologien zur Verfügung stellen. Und eher pessimistische Thesen, aber wenn man sich diesen Pessimismus ein Stück geöffnet hat, entstehen auch neue Lösungen daraus und da gibt's auch ein paar coole Sachen.
Definitiv.
Ich gucke gerade ganz neidisch auf das Eis, was da gegessen wird.
Das machen wir später.
Okay.
So, Daten, sagst du, sind wichtiger als Produkte.
Ja.
Aber ist nicht der Kern eines Unternehmens das Herstellen von Produkten, mit denen Menschen zufrieden sind, Kunden zufrieden sind und weniger, dass sie aus diesen Produkten jetzt Daten generieren?
Also das glaube ich eben nicht mehr, das wird immer weniger der Fall. Nehmen wir mal diesen Stift. Du kennst ja diese Szene aus der Wolf of Wall Street, wo Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio, sozusagen sagt, verkauf mir diesen Stift. Und in dieser produktgetriebenen Welt, die du beschreibst, wo dieser Stift wirklich einen Unterschied gemacht hat zwischen anderen Stiften, da konnte man tatsächlich noch sagen, okay, mein Stift schreibt länger, mein Stift fässt sich besser an, mein Stift trocknet nicht aus, mein Stift schreibt unter Wasser. Mittlerweile sind alle Stifte gleich, alle sind gleich gut, haben ein sehr, sehr hohes Produktionsniveau erreichen und sie sind alle extrem billig. Und sowieso alles, was wir hier bewegen können, in diesem Raum wird in China hergestellt. Alles. Außer die Möbel wird alles in China hergestellt. So, zu sehr, sehr niedrigen Preisen. Das heißt, diese Fantasie zu haben, dass ich quasi mit irgendeiner Marke sozusagen darüber nochmal 80-90% Marge generieren kann, in einem Markt, in dem der Kunde Factory-to-Consumer kaufen kann, die ist vorbei. Jetzt, ob du jetzt hier 3 Stifte auf den Tisch legst oder 3 Kaffeemaschinen oder 3 Paar Schuhe oder 3 Paar von diesen Vasen, es gewinnt immer das Unternehmen, was mir diese Vase am besten verkaufen kann. Und das Unternehmen, was mir diese Vase am besten verkaufen kann, hat mehr Daten, weiß, was ich will, weiß, was ich möglicherweise möchte, kann diesen Intent besser prognostizieren, aber die Besitz dieser Vase in einem Lager, von dem ich nicht weiß, zu welchem Preis, an wen und wann ich die verkaufe, das ist das schlechtere Geschäftsmodell geworden.
Fast-moving Consumer Goods, 100% unterschrieben. Aber was ist mit Produkten, wo ich wirklich zufrieden bin? Und du hast diesen Stift genannt. Diese Stifte habe ich seit 15 Jahren. Ich achte drauf, dass ich auch immer den habe. Der fühlt sich irgendwie ganz gut an beim Schreiben. Mir gefällt er, deswegen kaufe ich ihn immer wieder. Das ist aber eher die Ausnahme.
Also ich würde behaupten, dass es kaum noch Consumer-Produkte gibt, die du in China nicht in höherer Qualität zu einem Zehntel des Preises kaufen kannst. Ein Handy ist ein gutes Stichwort. Du bist ja hier noch auf Apple-Geräten unterwegs. Da sind quasi alle, also chinesischen Hersteller mindestens genauso, wir haben bessere Kameras für 100 bis 200 Dollar. Bei Autos ist es mittlerweile auch so, die chinesischen Autos für die Hälfte des Preises von deutschen Premium-Herstellern sind bessere Autos, zumindest die Elektro-Autos. Ich wüsste nicht. Und das ist ja nun mal die Ingenieurskompetenz, die dann aus Asien kommt. Also sozusagen, sie haben skalierte Produktion gelernt und mittlerweile ist auch die Innovationskraft dort. Sie bauen bessere Produkte. Die neuen Autos, die wir jetzt von Mercedes und BMW sehen, kommen aus China. Der CLA kommt zum großen Teil aus China, weil es dort bessere Produkte gibt. Und der Preis ist dann nur noch die Hälfte. Ich bin ja bei dir, wir brauchen am Ende gute Produkte. Allerdings kosten gute Produkte halt auch nichts mehr.
Ja, das ist ärgerlich. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Für die Unternehmen, die von der Produktmarge leben.
Selbstverständlich. Das ist auf jeden Fall schwierig. Jetzt aber nochmal die Frage. Ich habe ja jetzt neuerdings meinen neuesten Einkaufsagenten und das ist die KI. Das heißt also, irgendwo nutzen immer mehr Menschen das Gespräch mit der KI und um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und das sind auch Kaufentscheidungen. Und du hast ja gerade gesagt, Demand-Gen, das ist die Zukunft. Das heißt also, wie kriege ich jemanden dazu, dass er sich für mich entscheidet?
Ja.
Oder ein Bedürfnis hat.
Genau, ich muss ja da sein, wo die Kunden sind. Die Kunden sind heute in den Social-Media-Plattformen, Instagram, TikTok, YouTube Shorts, Snap und anderen, in der Regel in Kurzvideo-Content. Und dort muss ich sein, nah am Kunden und mit hohem Risiko versuchen, den Kunden für mich zu begeistern. Sozusagen. Und das passiert ja innerhalb dieser Plattform. So, ich muss ja quasi wissen, was möchte Olli, was möchte Jochen, was möchte Sabine am Ende kaufen, auf welches Video reagiert sie, was liked sie eher, was können diese Plattformen besser ausspielen und dort muss ich sein. Ich glaube, der durchschnittliche deutsche Bürger verbindet heutzutage 2 Stunden pro Tag in diesen Plattformen. So, da sind sie und wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit verbringen wir in E-Commerce-Plattformen, in der Amazon-App und in der Zalando-App, 3 Minuten und dann eigentlich nur, um zu gucken, wo ist die Bestellung oder um eine neue Bestellung auszugeben. So, und das heißt, die Kunden sind nicht mehr dort, die sind auch nicht mehr in der oder zunehmend weniger in der Google-Suche. Ja, der Traffic nimmt ab und die Nachfrage ist so ein bisschen wie eine Innenstadt. Eigentlich ist das Internet jetzt wie eine Innenstadt geworden. Ich erwarte auch, dass der Kunde durch die Innenstadt läuft, dann sieht er mal ein neues Kleid, von dem er vielleicht vorher noch gar nicht wusste, dass sie es kaufen wollte oder dass er es kaufen wollte. Er sieht eine Kaffeekanne und in dem Schaufenster stehen. Genau das Gleiche passiert jetzt online. Also ich muss inspirieren. Und das ist eine Qualifikation, die wenigsten E-Commercer und auch die wenigsten Offliner bisher hatten.
Absolut, absolut unterstrichen. Also die Inspiration ist das Entscheidende, egal ob online oder offline. Und dann muss ich aber trotzdem dafür sorgen, dass nicht nur Unzufriedenheit entsteht, weil ansonsten würde mir, und jetzt sind wir schon wieder einen Schritt weiter, meine eigene KI, also mein eigener persönlicher Assistent, irgendwie sagen, also du, da rate ich dir von ab, das Ding habe ich schon mal gekauft und das bringt's irgendwo nicht. Das heißt, im einen Fall Retourenquote reduzieren, im anderen Fall Qualität erhöhen oder was auch immer. Was sagst du dazu?
Das ist die ganz normale Aufgabe des Handels. Die ändert sich ja nicht. Ich will ja immer, dass der Kunde zufrieden ist und möglichst wiederkommt. Es gibt ja kein Incentive, auch nicht von Temu, dir ein Produkt zu verkaufen, mit dem du nicht zufrieden bist. Also kein Händler hat ja das Incentive, dir Müll zu verkaufen. Sollst ja zufrieden sein mit dem Produkt zu dem Preispunkt, den du ihn kaufst.
Okay, dann habe ich den ersten Punkt von dir nicht ganz verstanden. Also Daten, hast du gesagt, ist wichtiger als Produktqualität. Als das Produkt, meintest du, nicht als Produktqualität.
Genau, Produktqualität ist weiterhin relevant sozusagen oder Produktqualität zu einem bestimmten Preis. Als wir im letzten Jahr mal eine Umfrage gemacht haben mit über 1000 US-Kunden, haben wir sie gefragt, wo kaufst du ein? Also die sind schon ein bisschen weiter gewesen bei Temu und Shein und haben dort eine Frage reingeschummelt, die hieß, wie wichtig ist es dir, Produkte aus amerikanischer Produktion oder von amerikanischen Händlern zu kaufen? Da haben dann über 75% gesagt, sehr wichtig oder sehr, sehr wichtig. Dann hätten wir gedacht, okay, die 75% kaufen wahrscheinlich dann weniger bei Temu und Shein ein, ganz klare chinesische Händler, und kaufen dann ein bisschen mehr lokal bei Walmart zum Beispiel oder Amazon ein. Aber es war andersrum. Die Kunden, die gesagt haben, ist mir besonders wichtig, haben sogar mehr eingekauft bei Temu und Shein. Das zeigt ja diesen Attitude Behavior Gap, ja, dass man den Kunden da gar nicht trauen darf. Die sagen das, was sozial erwartet wird, aber handeln nach ihrem Portemonnaie. Und wir haben eine globale Rezession, die Leute haben weniger Geld, sozusagen, die können nichts verschenken. Natürlich kaufe ich dann diese Blumenvase für $2 bei Temu und nicht für $20 bei Amazon und schon gar nicht für $50 im stationären Geschäft. Also, aber ich brauche natürlich trotzdem eine Vase, die dem Preispunkt entspricht. Und dann lernt der Kunde jetzt aber, dass dann, also jetzt dieses Produkt, für die jetzt, du filmst es ja nicht mit, das ist ja eine ganz normale Vase, 15 cm hoch, 15 cm Durchmesser, die wird hier, was wird die im Baumarkt kosten? 12 Euro vielleicht, 13 Euro, kriegst halt bei Temu 10 Stück für 20 Euro, kaufe sehr da.
sind wir bei diesem Thema, die Discount-Marktplätze, was ist da deine Einschätzung, wo wird's hingehen? Ich meine, die Luft ist so ein bisschen raus, also Börsengang war ja auch angesagt.
Sehe ich komplett anders. Luft ist gar nicht raus, in Europa immer stärker. In China haben sie den JD.com und den Alibabas da ganz klar das Wasser abgegraben, weil sie einfach bessere Geschäftsmodelle haben, das Factory-to-Consumer-Geschäftsmodell. Sie haben, müssen jetzt in den USA ein bisschen neu Schwung holen, weil sie die Minimis-Regelung abgelegt haben, aber das sehe ich, das ist in den Daten nicht sichtbar, dass die schwächer werden. Wir werden eher stärker, vor allem
nur
in
unsere Zollbehörden kommen nicht hinterher mit dem Kontrollieren. Das heißt also auch.
Das ist ja ein Problem unserer Zollbehörden. Das ist ja kein Problem von Temu und Shein. Und die Ware kommt ja ins Land.
Aber sie kommt eben einzeln ins Land. Und da ist meine Frage, glaubst du, dass das lange so geht, dass man einzelne Waren, oder geht es nicht doch wieder zu leichter kontrollierbaren Containern?
Geht wieder dahin, aber erst ab 2028. Das hat ja die EU-Kommission so beschlossen.
Okay, also nach wie vor die Marktplätze kommen und sie müssen nicht nach Nigeria und Brasilien, weil das war ja so ein bisschen die Verlagerung der Werbegelder jetzt, dass die raus sind aus Amerika und mehr investieren in Europa, in der Tat, aber auch in andere Märkte.
Temu wird dieses Jahr schon über 60-70% Fulfillment-Quote aus sozusagen Europa erreichen. Das ist dann gar kein Flugzeug mehr, was aus China landen muss. Das sind schon Lager in Europa. In 2 Jahren oder in 3 Jahren, wenn dann die EU diese Deminimis-Regelung einstellt, spielt das für Shein und Temu gar keine Rolle mehr.
Du hast das Stichwort genannt, Demand Generation. Was empfiehlst du da? Also gut, generelle Präsenz dort, wo die Kunden sind, heißt also in den verschiedenen sozialen Medien. Hier wird gerade Werbung gemacht für Pinterest, die also sagen, da findet auch Inspiration statt. Ist auch so ein bisschen so ein Ding, was bei vielen nicht auf dem Radar war. Was ist da so deine Erfahrung? Wo bekomme ich denn Aufmerksamkeit?
Also die Tools wie Pinterest, Instagram, sozusagen, die sind ja klar. Da kann man sich ja aus dem entsprechenden Monitor eine Statistik rausziehen, wo jetzt gerade die Kunden sind. Was viel schwieriger ist, ist die Frage, wie erreiche ich als Vasenhändler da jetzt überhaupt Aufmerksamkeit? Und da muss ich ja kreativ sein, da muss ich verrückte Dinge ausprobieren, da muss ich mit Videos romantieren, da kann ich keine Agentur beauftragen. Das ist richtig schwer. Da gibt's auch noch keinen goldenen Weg, den da jeder empfehlen muss. Das würde uns beiden auch schwer fallen. Ist natürlich einfach so von der Seite so dran drumherum zu reden und zu sagen, so muss es sein. Aber es dann selber machen und dann mal durch Video tanzen und ein bisschen ein paar Vasen jonglieren, das ist dann doch wieder eine ganz andere Sache in der Umsetzung.
Ja, gestern ging bei uns der Podcast mit Rainer Grill online. Kennst du Rainer Grill?
Nein.
Der ist von einem urschwäbischen Unternehmen, also Oberschwaben muss man dazu sagen, und zwar aus Künzelsau, ist also auch nicht jedem ein Begriff.
Also doch
Ziel Abeck, ja, die gut, über die sind die bekannt, ja genau. Aber Ziel Abeck, die machen irgendwelche Lüftungshersteller, Lüftungsanlagen, und der ist inzwischen so weit, dass Kunden aus Japan auf die Hannover Messe kommen und nicht etwa nach den Lüftern fragen, sondern nach dem TikTok-Team.
Ja.
Es gibt Wege, wie gesagt.
Es gibt Wege, aber die sozusagen auf 10 erfolgreiche Beispiele kommen halt 1000 nicht erfolgreiche
und
Beispiele.
Und kopieren kann man nicht. Also es muss unique sein, es muss wieder was Neues sein, wieder was anderes sein.
Ja.
Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Gut, aber was können wir tun für Demand Generation?
Man kann tausend Sachen tun. So eine der Thesen, oder die ja immer wieder genannt wurde, auch heute, war, Geschwindigkeit ist wichtiger als Strategie. Ich glaube, was die Unternehmen natürlich erstmal gedanklich verstehen müssen, ist, dass, egal wie viele Workshops ich mache, wenn ich nicht ins Tun komme und sozusagen aus der Praxis lerne, schaffe ich gar nichts. Also, weil die Strategie, die ich mir vielleicht in einem 3-Tages-Workshop erarbeite oder in einem 3-Wochen-Workshop erarbeite oder 3-Monats-Workshop erarbeite, die ist in dem Tag, an dem sie ausgedruckt aus dem Drucker kommt, schon wieder vorbei. Das heißt, ich muss tun, braucht da, das ist eher eine Mindset-Frage, auch eine Organisationsfrage. Es fehlt uns nicht an Innovationen und Ideen in Deutschland. Beileibe nicht. Es fehlt uns eher an diesen Fähigkeiten, das auf die Straße zu bringen. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Wenn ich ein Team habe und Infrastruktur, um Dinge und Ideen auf die Straße zu bekommen, mache ich mir gar keine Sorgen um die Unternehmen. Aber die meisten sind halt ängstlich. Die wollen nicht.
Dann sind wir bei einem völlig anderen Thema. Ich weiß, es ist nicht dein Thema, aber dann sind wir bei Employer Branding und bei Mitarbeitern und Fokussierung auf den Kunden auf der einen Seite, aber Fokussierung auf die eigenen Leute andererseits, dass die gehalten werden und dass neue angezogen werden.
Ja, wenn das demografisch noch geht. Also wir kommen jetzt ja in eine Marktphase, wo wir 500.000 Mitarbeiter pro Jahr verlieren, also weil wir quasi gar nicht mehr den Bodenratenjahrgänge haben. Das heißt, wir werden alle Niedriglohnjobs eigentlich verlieren. Es wird ja keiner mehr für 15 Euro arbeiten, wenn der nächstbessere ungelernten Job 25 Euro die Stunde bezahlt. Da sind wir nicht weit weg. Das ist noch 6-7 Jahre der Fall. Kann sich jedes Geschäftsmodell, was ihr zuhört, überlegen, brauche ich den Mitarbeiter für 15-16 Euro oder kann ich mein Geschäftsmodell auch mit 25-30 Euro betreiben? Ja, es wird wichtiger, Mitarbeiterbindung und Gewinnung. Es wird wahrscheinlich auch wichtiger, in den Orten zu sein, wo auch Menschen sind. Das ist natürlich schwer für Künstler auch. Du hast es ja gerade genannt. Du musst dann näher an die Metropolen, Hamburg, Berlin, Köln, München. Hast du als Trierer Mittelständler wenig Überlebenschancen, wenn du darauf angewiesen bist.
Definitiv. Jetzt hast du gesagt, KI, und das ist ja eigentlich auch das beherrschende Thema überall. Was sind aus deiner Sicht die größten Änderungen, die jetzt durch KI bereits jetzt stattfinden? Ich frage nicht nach der Zukunft, sondern ich frage bewusst nach jetzt gerade.
Also was natürlich schon passiert ist, dass viele Mitarbeiter Teile ihrer Aufgaben über KI lösen lassen, aber es gar nicht sagen. Sozusagen sagen, hey, ich habe jetzt diese Tabelle, diesen Questionnaire, das hat schon eigentlich ChatGPT gemacht, das habe ich in 2 Minuten machen können. Heute nutzen wir KI noch in bestehenden Geschäftsmodellen. So, wenn wir bei uns überlegen, machen diese Geschäftsmodelle per se eigentlich noch Sinn, wenn man einen Großteil automatisieren kann, dann werden wir relativ schnell erkennen, dass wir da nicht quasi einen mit KI aufgepeppten Mitarbeiter brauchen, sondern wahrscheinlich den Mitarbeiter gar nicht mehr, weil das diese Teil der Wertschöpfungsstufe irgendwie wegfällt. Wir sind da noch relativ früh. Ich glaube, KI ist kurzfristig stark überschätzt, langfristig oder mittelfristig massivst unterschätzt. Weil es halt, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und wirklich überlegt, okay, was bleibt denn eigentlich noch von meiner Arbeit, die vor dem Rechner stattfindet und auch nichts anderes ist als E-Mails empfangen, weiterleiten und Routinen mit Mitarbeitern abhalten, die alle in einer neuen KI-optimierten Welt rausfallen, dann muss man zur Erkenntnis kommen, ich versuche das so lange hinauszuzögern, wie es geht, noch ein Jahr, noch 2 Jahre, 3 Jahre und guck erst dann.
Gibt es aus deiner Beobachtung des Marktes von Unternehmen, gibt es Unternehmen, die du wo du sagst, ja, die sind da schon, die haben ein bisschen mehr die Nase vorn als die anderen?
Ja, im Bereich E-Commerce-Unternehmen ist das unser, Spryker, ganz klar. Sozusagen, das ist schon sehr, sehr native. Aber die Nase, weit vorne haben wir die großen Plattformen, ja, Google, Facebook. Deswegen gibt's ja diese Angebote jetzt für, vielleicht hast du das gehört, in dem Podcast mit Sam Altman hat er ja gesagt, dass Mark Zuckerberg jetzt führenden AI-Researchern 100 Millionen Euro Handgeld anbietet, damit sie anfangen, für Meta zu arbeiten. Also, man muss sich ja fragen, warum machen die das? Weil sozusagen dieses Rennen sozusagen so kritisch ist gerade und sozusagen sich an sozusagen jede Sekunde Vorsprung da zählt. Warum können dann in Amazon, Google, in Microsoft 100 Milliarden Dollar pro Jahr investieren in AI-Infrastruktur, ohne dass sie ihre Gewinne schmälern müssten? Ja, das zahlen wir ja quasi als Kunden dieser Plattform. Das hat die nächste Wertschöpfungsstufe. Die sind natürlich gedanklich schon sehr, sehr weit vorher.
So, aber jetzt zu euch, das war deine erste Antwort, Spryker.
Ja.
Was macht ihr denn konkret und wo setzt ihr momentan und wie setzt ihr es ein, generative KI?
Ja,
beides, generative KI und genauso auch analytische KI natürlich.
Sozusagen es gibt ja 2 wesentliche Bereiche. Das eine ist ja unsere eigene Wertschöpfungskette, also wo sozusagen, wie arbeiten Entwickler? Wie arbeitet sozusagen das Produktmanagement sozusagen? Mittlerweile gibt es, glaube ich, wir haben ja ein relativ sozusagen strenges AI-Regime, wo wir jedes Tool auch prüfen müssen, glaube ich, 50 Tools im Einsatz in verschiedenen Abteilungen, von Tools, die Kunden- und Mitarbeitergespräche mithören, um rauszunehmen, was wurde eigentlich besprochen und was wurde getan und wer muss wann was machen, bis hin zur Arbeit am Produkt selber. Das ist der zweite große Bereich, wo wir sagen, okay, wo brauchen wir denn Tools oder Anbindemöglichkeiten an unsere Plattform, damit man Daten eben nicht mehr manuell restrukturieren muss, sondern dass es eine KI kann. So, wie kann die KI Zugriff auf die Daten bekommen, so dass die Datenhoheit weiter bei Spryker bleibt oder quasi bei dem Anwender von Spryker und eben nicht zu Perplexity wandert. Weil das willst du ja nicht. Du willst ja sozusagen der Single Point of Truth. Das soll ja dir gehören. Und darauf müssen aber Tools wie in Perplexity, wie in ChatGPT dann auch Zugriff haben. Und da gibt es quasi die 2 großen Bereiche am Produkt und sozusagen in unserer Unternehmensstruktur, wo das schon sehr, sehr stark umgesetzt wird und wo wir enorme Effizienzen geben.
Mhm. Mit welchen, also seid ihr da agnostisch, dass ihr mit verschiedenen Modellen gleichzeitig arbeitet oder habt ihr Präferenzen, was LLMs angeht?
Es gibt keine Präferenzen, natürlich ist das Design-Team, weil das Team mit Photoshop arbeitet, wird halt mit der Adobe AI arbeiten. Klar, die werden jetzt nicht nochmal da rausgehen und zu ChatGPT fragen, dass sie da nochmal ein Extra-Bild generieren. Das passiert alles innerhalb von Photoshop. Aber nee, es gibt keine Referenz. Es passiert zu schnell. Also auch da gilt sozusagen, der Schnellere gewinnt, nicht der mit der besseren Plan. Und da muss man auch mal Tools wegwerfen, neu anfassen, neu anschauen. Da kann man das Team auch nicht überfordern. Ich kann jetzt nicht irgendwie alle 3 Wochen ein neues HR-Management-Tool bedienen. Ich brauche ja schon 3 Wochen, mir mein Login da irgendwie zu speichern. Mhm. Also das ist begrenzt, aber diese Offenheit und sozusagen Radikalität auch, die ist, glaube ich, wichtig.
Und im Moment dann mit Systemen wie Llama oder wie DeepSeek oder was ist da, wie geht der da?
Alle.
Also mit Open Source?
Claude, ChatGPT, Llama, alle.
Okay, also egal ob Open Source oder nicht, sondern da geht der völlig unterschiedlich ran. Okay, gut. Gibt es sonst für Händler jetzt eine Botschaft von dir? Worauf sollen die achten, wenn sie über den KI-Einsatz erstmal generell nachdenken?
Ja, es gibt eine zentrale Botschaft. Bevor ein Händler sozusagen über KI-Einsatz nachdenkt, muss er sich über seinen eigenen USP klar werden. Warum sozusagen, was ist eigentlich die Bewährungs-, also warum gibt's ihn in dieser Welt? Was kann er wirklich viel besser als andere? Jetzt einfach zu versuchen, den internen Fotografen abzulösen durch ein KI-Fotostudio, ja, muss man wahrscheinlich machen, PNL-seitig, aber das führt ja erstmal nur dazu, dass ein Teil der Wertschöpfung in die KI-Cloud geht sozusagen und die dann auch mehr Geld verdienen. Insofern, und da können viele Händler die Frage nicht beantworten. Deswegen haben wir jetzt ja so einen Trend wieder zurück zum Mono-Channel, zurück zum stationären Handel, sozusagen E-Commerce ist dann als Nebenbeigeschäft zu kompliziert geworden, zu teuer. Da kann man dann lieber den eigenen Store betreiben und dann hat nur noch eine Instagram-Seite oder eine Google-Business-Seite. Und solange das Händler nicht konsequent beantworten können, egal in welcher Branche, egal jeder Couleur, wird AI das Problem nur verschärfen, die Kosten nur erhöhen, aber wird keine Lösung sein.
Jetzt die allerletzte Frage und die jetzt mal weg von Digitalisierung. Wir haben durchaus das Bedürfnis, Erlebnisse, etwas zu erleben, gerade in der Nach-Corona-Phase. Und der Handel ist in der Vergangenheit mehr so ein Logistikding gewesen. Ich gehe da hin, bezahle was, hol mir es ab. Wie entwickelt sich das Thema Erlebnis im stationären Handel?
Also, wenn man es bieten kann, hat man, glaube ich, gute Chancen. Die meisten bieten es nicht. 90% der stationären Handel sind weiterhin Logistikfunktionen, die vom
Handel erwarten. Alter, ich bin nicht unglücklich. Also, das sollte die Abschlussfrage werden.
Ja, aber das ist was Positives rein. Das ist ja die Realität. Also, es Robert Dahl von Karls Erdbeerhof hat das mal schön ausgedrückt. Der war mal mit mir im Podcast und er meinte, naja, Alex, also ich verdiene mein Geld im Handel, aber 95% meiner Fläche ist Erlebnis. 5% ist Handel. Wenn ich in die Mall of Berlin komme, ja, da ist sozusagen 1% Erlebnis, das ist irgendwie die Edelstahlrutsche aus dem 2. Stock. Ja, der Rest ist Logistik, ist ja klar, dass das sozusagen, dass sich die Kunden da total betuppt fühlen zu Erlebnis. Und ich glaube, so kann man das sehen. Also, und es gibt ja einen Grund, warum Leute wie in Eckernförde oder in Lüneburg in die Stadt fahren oder nach Barcelona, weil das ist ja Erlebnis, ja, sozusagen in den großen Touristendestinationen, genau, Malaga, Barcelona und Co., sozusagen, da ist man ja gerne, das ist ja quasi ein Erlebnis, sozusagen der Ort an sich und dann findet Handel noch so nebenbei statt, sozusagen, aber dieses Erlebnismoment hat Bochum nicht, es hat Kiel nicht, es hat Neumünster nicht, es hat Regensburg nicht, na, und dann muss ich mir irgendwie was anderes überleben, da kann ich, warum der Kunde kommen sollte, und wir sehen das ja auch bei vielen spezialisierten Händlern, die eben nicht mehr in der Innenstadt sind, sondern eigentlich in den Wohngegenden, wo die Leute sind, sozusagen, spezialisierte Boutiquen, Tee-Tasting-Laden. Das funktioniert ja auch, oft ja sehr stark vom Eigentümer geprägt, sozusagen dieses Erlebnis. Aber jetzt irgendwie den Magic Mirror in der Innenstadt sozusagen in irgendeinem Foodlocker-Geschäft aufzustellen, hoffen, dass sich der Jugendliche da vorstellen, sozusagen und Schuhe virtuell anprobieren, das ist der letzte Scheiß.
Alex, danke für diese wichtigen Worte und für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.